lassen fließen, ob wir dich je auch verließen. Hilf uns doch, stärk uns doch, lass die Zungen singen, lass die Stimme klingen.
Ich lese von dem Psalm 121. Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr wird nicht zulassen, dass du fällst. Er, dein Beschützer, schläft nicht. Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr gibt auf dich Acht. Er steht dir zur Seite und bietet dir Schutz vor drohenden Gefahren. Tagsüber wird dich die Sonnenglut nicht verbrennen und in der Nacht wird der Mond dir nicht schaden. Der Herr schützt dich vor allem Unheil, er bewahrt dein Leben. Er gibt auf dich Acht, wenn du aus dem Hause gehst und wenn du wieder heimkehrst. Jetzt und für immer steht er dir bei.
Ja, wunderbar. Vielen Dank für die flotte Begleitung. Es ist ja wirklich erfrischend. Sehr schön. Ja, die Mäuse spielen gegen die Elefanten Fußball. Ungleiche Teams stehen sich da gegenüber und aus Versehen tritt ein Elefant einer Maus zu nahe. Tritt die Maus so am Hinterteil und guckt so runter und sagt zu der Maus: Tut mir furchtbar leid, ich möchte mich entschuldigen für dieses Foul. Guckt die Maus nach oben und piepst zurück. Macht nichts, hätte mir auch passieren können. Ja, das ist eine Sache, wie man mit Fouls ja auch umgehen kann. Paulus, der schreibt ja, und das behandeln wir ja in diesen Tagen und haben wir gestern auch schon angefangen, immer wieder auch solche Themen in den Briefen an die Gemeinden. Es ging gestern um das Grundsätzliche, dass es Probleme gab in dieser jungen Gemeinde in Kolosse, die von verschiedenen Seiten angefochten waren, durch andere Strömungen, durch Kämpfe von innen und von außen. Und er hat nicht gleich gesagt, so und so müsst ihr es machen, sondern er hat erstmal gesagt, worum geht es eigentlich? Was ist das Faszinierende an der Gemeinde? Wir haben ja bewusst diesen Champions League-Ball da auf den Flyer gemacht. Fußball von einem anderen Stern. Gemeinde von einem anderen Stern, was macht diese Gemeinde aus? Ist Jesus in ihrer Mitte. Und das ist das Faszinierende. Wunderbarer König, wir haben es gerade gesungen, also man kann ihn gar nicht genug loben und preisen und von ihm reden. Es reicht ein ganzes Leben lang nicht aus, von diesem Jesus zu reden. Ein bekannter Theologe, Adolf Schlatter, der hat die ganze Bibel, kann man sagen, von vorne bis hinten ausgelegt, schreibt am Ende seines Lebens ein Buch, das er noch seinem Sohn diktiert hat, das dann fertig geworden ist, kurz vor seinem Sterben. Und dieses Buch hat den Titel »Kennen wir Jesus?« Mensch, Adolf Schlatter. Wenn du das nicht weißt, die ganze Bibel ausgelegt, kennen wir Jesus? Also, und da schreibt er dann nochmal drin, es langt ein Leben gar nicht aus, um immer wieder neue Aspekte an Jesus zu entdecken und fasziniert zu sein von ihm. Also, das ist das, was eine Gemeinde verbindet und was uns verbindet, der auferstandene Herr, der gekreuzigte Herr, der für uns alles bezahlt hat. Und es taucht auch immer wieder auf. Und nun ist es so, wie bei einem guten Fußballtrainer, der nun seine Mannschaft auf dem Feld hat, ob die jetzt Champions League spielen oder Kreisklasse, das spielt keine Rolle. Auf jeden Fall geht es um dieses Team, seine Gemeinde. Und in einem guten Training, da wird es darauf ankommen, dass der Trainer auch hinweist auf grobe Fouls. Denn, wir haben es gehört, ne? Die Blutgrätsche da. Wenn es in der 70. Minute 1:1 steht und einer aus unserer Mannschaft meint, er muss im Mittelfeld die Blutgrätsche machen und kriegt dafür die rote Karte und fliegt vom Feld, dann schwächt er seine Mannschaft. Dann kann der Trainer noch die Uhr runterschauen und hoffentlich halten wir das 1:1 noch, aber meistens langt es dann nicht mehr, weil die anderen haben Überzahl und mit der Überzahl können sie locker noch das 2:1 oder das 3:1 machen. Und das ist genau das, was in der Gemeinde auch immer wieder passiert. Da arbeiten wir gut zusammen, es steht 1:1 und dann kommt die Blutgrätsche im Mittelfeld. Völlig sinnlos, aus dem Nichts. Und da weist uns der Trainer, da weist uns Paulus hier und Gottes Wort darauf hin. Und ich lese uns dazu mal einige Verse aus dem Kapitel 2 im Kolosserbrief. Wer also eine Bibel dabei hat, es ist immer gut mit reinzuschauen, sonst kann der Prediger vielleicht eine Irrlehre verbreiten. Man kann es nicht kontrollieren. Also ich lade herzlich ein, bringen Sie ruhig Bibeln mit für die nächsten Abende. Ich lese heute nach der neuen Genfer Übersetzung, weil es ein etwas längerer Text ist. Ich erwähne das, weil ihr wissen sollt, wie sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe um euch und auch um die Geschwister in Laodicea, das war eine Nachbargemeinde, und um alle anderen, die mich nicht persönlich kennen. Paulus schreibt diesen Brief aus der Gefangenschaft. Er kämpft darum. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Ich sage das, damit euch niemand mit kluger Überredungskunst auf einen falschen Weg führt. Denn wenn ich auch nicht persönlich unter euch bin, bin ich es doch mit meinen Gedanken. Und es macht mir Freude zu sehen, wie geordnet alles bei euch zugeht und wie gefestigt euer Glaube an Christus ist. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun, jetzt kommt's, euer ganzes Verhalten an ihm aus. Also vermeidet die Blutgrätsche, das grobe Faul. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihn auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Soweit erstmal. Ich lese gleich noch weiter. Paulus schreibt diesen Brief, wir merken es, mit einer inneren Leidenschaft, mit einem Kampf um seine Gemeinde. Es ist erstens, wir haben es gestern Abend in der Gemeinschaft behandelt, ein Gebetskampf. Er dankt für die Gemeinde, dass es sie gibt. Ich danke dir, dass es hier eine Gemeinde gibt. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und ich bitte für sie, dass ihr Glaube gestärkt wird. Das ist etwas Großartiges. Paulus nimmt hier Maß eigentlich an dem, was Jesus selber für uns tut. Als der Petrus mal so die große Klappe gehabt hat, das war ja einer von den Jüngern von Jesus und gesagt hat, wenn sie dich alle verraten und so, ich niemals. Und dann sagt Jesus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wir wissen, dass beim Petrus ein Wackelkontakt da drin war. Und dass er ihn später nochmal in die Seelsorge nehmen musste, Jesus, damit er wirklich an ihm hängt. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das gilt für uns alle. Jesus betet in dieser Stunde für uns, dass unser Glaube nicht aufhöre. Mensch, das ist ja genial. Wissen Sie das? Dass Jesus jetzt beim Vater eintritt und sagt, du kennst den Spezialkandidaten, große Töne und dann nichts dahinter. Und spätestens an der Tankstelle, dann verneigt er sich und verleugnet seinen Glauben und sagt nicht, dass er zu Jesus gehört, ich habe gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das heißt doch, ich möchte, dass dein Glaube auch wieder gestärkt wird. Wir haben also einen Herrn, einen persönlichen Herrn, der für uns kämpft. Auch wenn unser Glaube lau geworden ist, wenn wir nicht mit voller Leidenschaft mehr dabei sind, wenn vielleicht manches so dahin dümpelt, naja, wir sind halt dabei. Da sagte mir jemand, Herr Pfarrer, An Ostern sing's mich und an Weihnachten. Das muss reichen. Na, sind's doch zufrieden, dass ich komme. Das hat doch bei euch in Sachsen ganz anders. Da sind die Leute immer in der Kirche und im Gottesdienst. Aber ich habe ja jetzt bloß von unserer Heimat gesprochen. Ne? Da ist es anders. Ne? Sind's doch zufrieden. Der Glaube ist so auf Sparflamme. Hauptsache, ich bin ein-, zweimal im Jahr in der Kirche und ansonsten. Neulich sagte mir jetzt jemand, bei einer Bibelwoche war ich bei einer Familie eingeladen zum Essen. Junge Leute, zwei Kinder, die Großeltern im Haus. Sagt die Frau doch tatsächlich zu mir, nein, der Mann sagt zu mir, naja, meine Frau, die kommt später. Da sage ich, und du? Nö, bei uns sind die Bibelstunden, da kommen die Frauen. Da sage ich, das ist interessant. Sag ich, wo kommen Sie denn das her? Sie sind doch erst Mitte 30. Ja, das hat der Vater auch schon so gemacht. Beten und Bibel lesen für Frauen und die Männer halten sich zurück. Ich habe jetzt Gott sei Dank ein paar Männer, also ich, ja, wunderbar. Ich wollte aber jetzt hier keinen Geschlechterkampf vom Zaun brechen, aber ihr wisst, was ich meine. Wir schieben das dann ab, delegieren das. Das dürfen wir aber nicht nach der Bibel, als Männer schon gleich gar nicht. Wir haben auch eine geistliche Verantwortung für die Familie. Das sage ich jetzt mal nur zu den Männern, die Frauen hören jetzt mal weg. Das gilt. Da können wir uns nicht wegducken, können wir auch nicht wegdelegieren. Also der Glaube vielleicht momentan auf Sparflamme und trotzdem gibt es einen, der für uns kämpft und vielleicht in der Gemeinde plätschert so manches dahin und wir sind jetzt wieder froh, dass wir zusammenkommen können. Wir haben schon manches erlebt und haben auch manches auch bemüht, wir haben auch manchen Frust schon hinter uns und dann gilt dieses. Eure Herzen sollen gestärkt werden, denn es gibt drei Anfechtungen, drei Kämpfe, eigentlich könnte man auch sagen drei Fouls in der Gemeinde, die passieren können. Paulus spricht hier von Ermutigen. Entmutigung ist ein grobes Foul. Entmutigung ist ein grobes Foul. Ich komme ja viel rum im Land und da hatte ich neulich eine Veranstaltung, da haben die jungen Leute so ihre Anlage aufgebaut. Und hier hat mich erinnert, die Band, ne? Hast du denn geübt und so, ne? Und so mit der Kniescheibe da. Die hatten noch nicht den ersten Ton gespielt. Kam ein älteres Gemeindeglied in würdevoller Ausstrahlung zu diesen Jugendlichen und sagte, macht's voll nicht so laut. Diese Krachmusik immer. Ich bin dann hin etwas freundlich dazwischen, da habe ich tatsächlich fast eine Blutgrätsche gewagt und habe gesagt, hören Sie sich's doch erst mal an. Das kann doch ein Jugendlichen, der als erstes Mal mit einer Band da spielt im Gottesdienst, sowas von entmutigen, dass der sagt, nie mehr, das war's. Man kann ja hinterher drüber reden, ob alles optimal eingestellt war. Aber noch nicht einmal der erste Ton und schon Entmutigung. Da kann man Mitarbeiter verscheuchen. Aber darum geht es ja nicht, dass wir Mitarbeiter verscheuchen, sondern dass wir sie gewinnen. Dass wir sie ermutigen. Ich war viele Jahre Jugendarbeiter oder Jugendwart in Nürnberg in der Stadt und das war so ein bisschen sozialer Brennpunkt auch, wo der CVM sein Haus hatte, also der Christliche Verein junger Menschen. Und wir haben mit den Jugendlichen ein Café eingerichtet. Die wollten so am Freitagabend so ein bisschen gemütlich. Und das war so ein Kellerraum und da haben wir dann das Café haben wir auch Katakombe genannt, weil es wirklich wie so eine Katakombe war, so im Verlies eigentlich. Und ich kam da hin und die Jugendlichen hatten sich so Spraydosen besorgt und haben da dieses Schild da gesprayt an die Wand. Ist ja eine tolle Technik, wenn man das beherrscht. Ich wollte schon fast was sagen. Parallel zu diesem Jugendkreis fand oder kurz vorher die altehrwürdige CVM-Bibelstunde statt, der älteren Geschwister. Und einer der älteren Brüder kam gerade da hinein, als der da gesprayt hat an die Wand. Und ich habe die Luft schauen gehalten. Werde jetzt da hingehen und sagen, was ist denn das für ein Käse, was ihr da treibt? Die Farbe ist ja wohl das allerletzte, es war so orange und was weiß ich, so pink und es halt so moderne Farben. Und da geht doch dieser ältere Bruder, Walter hieß er, ist schon eine Ewigkeit, deswegen darf ich es erzählen. Der Walder geht dahin zu den Jugendlichen und sagt, Mensch, das ist ja toll, dass man mit Spraydosen Buchstaben an die Wand malen kann. Könnt ihr mir das nochmal zeigen? Und das hat er nicht einfach nur so gesagt, das hat er aus Liebe gesagt. Und dann haben die Jugendlichen das ihm gezeigt. Und später, als wir im Jugendkreis waren, haben die Jugendlichen zu mir gesagt, Matthias, die Alten, die sind manchmal ganz schön gut drauf. Ermutigung war das. Das Gegenteil von Entmutigung. Ermutigung. Aber es gibt es immer wieder, das sind die Angriffsflächen. Mensch, wir haben es probiert. Wir haben eingeladen wie die Weltmeister, jetzt auch in Mecklenburg mit einem Missionsteam an einem Ort. Da sagte schon einer, ob da überhaupt jemand kommt. Und wir mussten außerhalb Open Air machen, sind also auf dem Friedhofsgelände vor der Kirche gegangen. 6 Besucher. Und dann sagte einer von den Kirchenvorstehern, oh, sind wir so wenig, wir haben so viel eingeladen. Das kann einen schon runterziehen. Und das nutzt der Feind auch und sagt, dann lass das doch lieber gleich. Packt ein, geht nach Hause. Entmutigung. Vielleicht haben Sie es in Ihrem persönlichen Leben ja auch schon erfahren, dass man da ganz schön runtergezogen wird. Das Zweite ist, wo Paulus hier sagt, das kann uns wirklich den Boden wegziehen, das kann wie so eine Blutgrätsche wirken, dass ihr in Liebe zusammenhaltet. In der Offenbarung, in den Sendschreiben heißt es ganz oft, dass ich habe für euch gebeten, dass die Liebe in euch nicht erkalte, dass ihr weder kalt noch warm seid, sondern lau seid, dann will ich euch ausspeien aus meinem Munde. Die Liebe ist erkaltet. Darf ich mal so persönlich fragen, Sie müssen ja nicht antworten, aber haben Sie noch Liebe zu Gott, zu Jesus und zu den Menschen? Haben Sie noch Liebe zur Gemeinde? Wir haben ja gesagt, Faszination, Gemeinde von einem anderen Stern. Habe ich da noch Liebe zu? Oder ist es erkaltet in meinem Leben? Wie sieht es mit der ersten Liebe aus? Vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern, als er mal verliebt war. Bei dem einen ist vielleicht länger her, beim anderen vielleicht kürzer. Was haben wir da nicht alles gemacht? Ich war in einer Männerbibelschule und meine Frau hat in der Küche gearbeitet und da war der Kontakt etwas schwieriger. Was habe ich nicht alles gemacht, um noch einen Blick zu erhaschen, noch einen Kontakt, noch einen Gruß zum Abend. Da haben wir weite Wege durchgelenkt und alles Mögliche gemacht. Wie ist es mit der Liebe zu Gott, zu Jesus? Hast du diese Liebe noch? Darf ich so mal fragen? Und wenn nicht, die kann ja wieder erwärmt werden. Dazu sind ja die Abende auch da. Die kann ja wieder gestärkt werden in der Gemeinschaft. Wie sieht es damit aus? Die Liebe kann schnell erkalten. Und dann schreibt Paulus in 1. Korintherbrief in Kapitel 13, dann kannst du ihn die tollsten Gaben haben, es ist alles nichts. Vergiss es, wenn du die Liebe nicht hast. Und dann gehört bestimmt bei bestimmten Dingen auch dazu die Liebe zu Menschen. Klar werden wir uns als Geschwister, als Schwestern und Brüder nicht immer in allem einig sein. Es wird Diskussionen geben, Maske auf, Maske ab und so weiter, Land auf, Land ab, gibt es Diskussionen um die Corona-Vorschriften. Was glaubt ihr, was da in den Gemeinden zum Teil los ist? Die einen sagen, das ist alles Verschwörungstheorie, ne? Der Söder, der will alle zwangsimpfen in Deutschland und will Bundeskanzler werden und lauter so ein Zeug, was da erzählt wird. Ja, glauben Sie das wirklich? Und da gibt es kräftig Streit. Und da muss man manchmal einander in Liebe ertragen, ohne die Liebe Gottes würde es nicht gehen. Könnte man manchmal sagen, ich würde dich am liebsten am Mond schießen mit deiner Ansicht. Es geht so schnell. Ertragt einander in Liebe. Und dann ein nächstes Faul. Paulus spricht es hier an. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Das ist die Ungewissheit über Jesus Christus. Auch eines der groben Fouls in der Gemeinde Jesu. Dass Ungewissheit über den Mittelpunkt, über den Ankerpunkt, wir haben es gerade gesungen, Anker in der Zeit, über Jesus Christus herrscht. Dass die Sache ja unsicher gemacht wird. Dass gesagt wird, Christus alleine genügt nicht. Das langt nicht. Bei den Kolossern war es, du musst da noch diese und jene Speisevorschrift einhalten, du musst da diese und jene noch Sachen machen und jeder hat ein Stück vom Himmel, so wie es der Herbert Grönemeyer mal gesungen hat, ein Stück vom Himmel, ein Stuhl im Orbit. Also sozusagen, was der alte Fritz gesagt hat, jeder wird nach seiner Fasson selig, ein Stück von der Wahrheit. Und jetzt tritt Jesus hin und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und es ist unsicher bis in die Gemeinde Jesu hinein. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, ich kann doch auch nichts dafür. Jesus hat es so gemacht. Das heißt ja nicht, dass ich die anderen bekämpfen muss, aber ich muss doch sagen, das ist ein konkurrenzloses Angebot. Ich will es mit einem Beispiel deutlich machen. Mein Bruder und ich haben noch einen leiblichen Bruder, der 2,5 Jahre jünger ist. Wir waren mit unseren Eltern öfters in den österreichischen Alpen zum Wandern. Bietet sich an im Süden der Republik. Und mein Vater war eigentlich ein guter Wanderführer. Und an diesem Tag, es wurde langsam dunkel, man merkte, wir haben uns verlaufen. Die Markierung verloren. Und er ist mal da rein, alle Wege haben sich so als Holzwege herausgestellt, da wo die Holzarbeiter reingehen, Holz schlagen und wieder rausholen und zurückgehen. Und es wurde immer dunkler und die Angst kroch in uns hoch. Und dann hörten wir von der Ferne Motorradgeräusche. Es waren ein paar junge Bauernburschen, die oben von der Alm runtergefahren sind ins Dorf. Mein Vater, wie ein Weltmeister, da auf den Ziehweg hochgesprintet und hat die jungen Burschen aufgehalten. Es war meine erste und letzte Mopedfahrt in meinem Leben. Muss ich ehrlich dazu gestehen, ich bin da nie mehr irgendwie aufs Motorrad gekommen. Wenigstens auch nicht als Beifahrer. Aber mir war das sowas von wurscht in dem Moment, ob die Burschen alle ihren Führerschein hatten, ob die Motorräder mit zerschlissenen Sitzen, das waren so alte Maschinen, kann ich mich noch erinnern als Kind, ich weiß nicht, ob die überhaupt TÜV gehabt haben und ähnliches. Eins wusste ich, die bringen uns nach Hause. Und ich wollte nach Hause, sonst wäre die Familie Rapsch heute noch in den österreichischen Alpen und würde umherirren. Das war der Punkt, ich hätte mich aufregen können und sagen, ich steige bei denen auf, ich hätte gerne ein anderes Motorrad mit Klimaanlage und Bayern 1 oder MDR 1 oder was es da auch gibt für Radio und alles Mögliche noch dabei und vielleicht noch ein gekühltes Getränk dabei. Das haben ja manche so als Vorschlag und sagen, Gott hätte es doch auch anders machen können. Warum gerade Jesus am Kreuz? Und es ist der einzige Rettungsweg nach Hause. Jetzt kommt es bloß darauf an, dass du aufsteigst und einsteigst. Jetzt kannst du sagen, ich rieche mich da auf drüber. Ist in Ordnung. Jesus ist ganz Gentleman. Du darfst dich aufregen drüber. Du darfst weggehen, aber du darfst ihm keinen Vorwurf machen, dass er nicht einen Rettungsweg für dich bereithält. Steig auf, heißt es. Hieß es damals für mich und uns als Familie. Und das war der Weg nach Hause in unsere Hütte, in unser Quartier. Es ist der einzige Rettungsweg. Man kann sich an vielem ärgern. Aber Gott hat es so vorgesehen in seinem Heilsplan und es stand so um uns, dass das die einzige Chance noch ist. Es gibt keine andere. Es kommt kein Moped mehr. Da kommt nichts mehr. Und selber musst du es auch nicht schaffen. Du hast dich hoffnungslos verirrt, sagt dir die Bibel. Sünde ist auch Verirrung. Du läufst herum und findest den Ausweg nicht. Aber einer hat für dich den Weg freigekämpft. Und jetzt lädt er dich ein voller Liebe und sagt, komm, steig auf. Deshalb ist es eins der gröbsten Fouls, die heute passiert, wenn wir aus lauter, dass wir nur ein bisschen Frieden wollen, diesen Namen verschweigen, und den Menschen nicht mehr sagen, dass Jesus der Weg zum Vaterhaus Gottes ist, dass Jesus der Weg nach Hause ist und dass es keinen anderen Rettungsweg gibt und kein anderes Heil gibt. In ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Das ist ein ganz grobes Foul. Und wenn junge Leute sich heute aufmachen zur Evangelisation und andere aus der Gemeinde grätschen ihnen dazwischen und sagen, das ist doch viel zu radikal, so kann man es doch nicht sagen. Dann ist das ein grobes Foul. Dann ist das ein grobes Foul. Auch wenn die vielleicht andere Lieder haben und andere Methoden haben und wie auch immer. Ich weiß, wovon ich spreche. Einer meiner Schwiegersöhne hat eine Band gegründet. Es ist nicht mein Musikstil. Wir streiten da trefflich drüber. Aber da kommen junge Menschen zum Glauben an Jesus. Und alles andere ist mir wurscht. Das sage ich so ganz offen. Wir haben auch unseren Stil. Also, das sind die Dinge, um es mal so auszudrücken, wo die das Spiel in der Gemeinde schwierig machen. Ich will es nochmal einen anderen Ausdruck dafür deutlich machen. In der Gemeinde kommt es darauf an, dass Tore für das Himmelreich geschossen werden, um in der Fußballersprache zu bleiben. Und Tore für das Himmelreich bedeutet, dass ein Mensch sagt, ja, ich möchte Jesus Christus nachfolgen und ich möchte zu ihm gehören. Dann ist ein Tor für das Himmelreich geschossen. Dann ist das verlorene Schaf gefunden worden. Dann wird ein Fest im Himmel sein. Dann wird gejubelt auf den Ringen. Tor für Jesus, 1:0. Und jetzt nehmen Sie das einmal andersrum und nehmen einmal einem Fußballspiel den Ball weg. Können Sie sich das vorstellen? Der Franz Beckenbauer hat mal gesagt, wenn Sie schon nicht Fußball spielen können, dann sollen Sie wenigstens 90 Minuten lang rumrennen. Und wenn der Ball auch nur irgendwo ist. Das ist Fahrt. Ich bitte Sie, wenn keine Tore fallen, das ist doch ein fades Spiel. Laufen da 90 Minuten rum nach irgendwelchen Regeln. Na, das ist doch das Salz in der Suppe. Tore, natürlich ins richtige Tor. Nehmen Sie Jesus weg, den Mittelpunkt weg und die Sache wird fad. Nehmen Sie die Bibel weg. Was haben wir dann? Dann können wir uns noch menschlich begegnen, können wir miteinander kegeln gehen oder sonst was. Die Bibel ist wie ein Bergwerkstollen, hat mal Johannes Busch gesagt, wir können die Tiefe und Weite nie ausloten. Im Wort Gottes wird uns Jesus vorgestellt und darin ist zu graben. Und deshalb geht Paulus hier weiter und sagt, deshalb, ich wiederhole es nochmal von Vers 4 an, ich sage das, damit euch niemand mit kluger Überredungskunst auf einen falschen Weg führt. Denn wenn ich auch nicht persönlich unter euch bin, bin ich es doch mit meinen Gedanken. Und es macht mir Freude, wie geordnet alles bei euch zugeht und wie gefestigt euer Glaube an Christus ist. Christus in uns. Und gleichzeitig warnt Paulus dafür vor, dass euch jemand verführt. Dass euch jemand von diesem Wort, von diesem Herrn wegbringt. So wie ein guter Trainer macht er auf gefährliche Stellen im Spiel aufmerksam. Ihr habt die Botschaft, die euch verkündigt wurde, Glauben geschenkt und habt euch Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet euer ganzes Verhalten nach ihm aus. Das heißt also, der Trainer wird an meiner Taktik, an meinem Spiel immer wieder arbeiten. Donnerstag, habe ich schon erzählt, ist immer so unser Enkeltag, wo wir manchmal mit unseren Enkeln auch zum Hallenbad gehen, zum Schwimmen, weil die ja so gerne da planschen und weil die ja Bewegung brauchen. Und in diesem Hallenbad habe ich mich angefreundet mit einem polnischen Schwimmmeister, der auch gleichzeitig Sport studiert hat. Und ich bin dann auch immer so ein paar Bahnen geschwommen. Meine Frau und ich haben sich dann ein wenig abgewechselt. Und er hat meinen Schwimmstil angeschaut. Er hat gesagt, Matthias, ich will dir nicht zu nahe treten. Du redest mir von Jesus. Ich möchte mal was zu deinem Schwimmstil sagen. Also der glaubt das alles noch nicht, ne, was wir da gesprochen haben, aber gut, habe ich gesagt, gut, ich erzähle dir immer von Jesus, das ist der Deal, und du erzählst mir jetzt was vom Schwimmstil. Und dann brachte er mir Filmaufnahmen mit von dem Weltmeister der Brustschwimmer und sagte, dein Stil kann viel ökonomischer werden, viel besser werden. Du musst länger unter Wasser bleiben. Du schwimmst ja manchmal so steil, so aufrecht, du verbrauchst viel zu viel Kraft. Und dann als kluger Mensch muss man ja, wenn man so jemand hat, ne, Sportstudium und so und Diplom und habe ich das mal berücksichtigt. Ob ihr es glaubt oder nicht, der Mann hat recht gehabt. Boah, Mensch, ich tue mir viel leichter mit weniger Zügen, ich verbrauche viel weniger Kraft. Der hat es doch nicht gesagt, um mich runterzumachen, sondern damit es besser wird. Und wenn Jesus in seinem Wort sagt, du, ich möchte, dass dein ganzes Lebenshaus ihm unterstellt wird, dann will er, dass unser Glaube wächst. Und wir haben das, wir dürfen Jesus unser Leben hinhalten. Er fragt danach und sagt, du, ich möchte mal mit dir über deinen, nicht nur Schwimmstil, sondern über deinen Lebensstil sprechen. Und könnte ja sein, dass Jesus da mal persönlich reinredet und sagt, du, pass einmal auf, du arbeitest rund um die Uhr. Den Sonntag magst du auch noch zum Arbeitstag. Darf ich mit dir mal darüber reden? Das ist kein guter Stil. Du verbrauchst zu viel Kraft. Einen Tag hat Gott ausgesondert, um dich zu beschenken. Jetzt nutz ihn doch auch und lass dich einmal beschenken. Halt die Seele in die Sonne. Halt Gottes Wort. Nimm's auf. Du kannst sagen, nee, interessiert mich nicht. Ich schaff durch. Das andere ist genauso verkehrt, ne? 6 Tage ruhen und 1 Tag arbeiten. Da wird Jesus auch mit uns mal persönlich reden und sagen, du, ich habe eine Aufgabe in dieser Welt. Du hast eine Verantwortung, du hast einen Beruf, du hast eine Familie zu ernähren und nun an die Arbeit. Und es ist nicht verboten, dass ein christlicher Bäcker besonders gute Semmeln backt. Es ist nicht verboten. Und dass ein christlicher Klempner seine Arbeit ordentlich macht und ehrlich macht. Man spricht ja vom ehrlichen Handwerk. Ich hatte neulich so einen Klempner da, der hat mir das Ventil falsch eingeschraubt. Und es pfiff und johlte und ich habe schon gedacht, irgendwas habe ich falsch gemacht. Da habe ich den angerufen und dann hat er mit seinem Gesellen, der das gemacht hat, gesprochen. Und der Geselle hat ein wenig rumgedruckst und hat gesagt, ja, ja, er hat es falsch eingebaut. Ich komme und korrigiere das. Dass ich den noch einmal gerne hole, ist doch klar, weil er hat einen Fehler zugegeben. Der hätte mir auch noch einmal ein anderes Ventil einbauen können und die Rechnung noch einmal verdoppeln können. Und ich hätte das ja als Laie gar nicht gemerkt. Ehrliches Handwerk. Jesus spricht mit uns darüber, ob wir ehrlich sind. Wie gehst du um mit dem Geld, das ich dir anvertraut habe? Jesus spricht vielleicht über unseren Lebensstil, Geldausgabe. Wie schaut es aus mit einem Zehnten? Gibst du ihn für die Mission? Da wird einer sagen, ja, also 10%. Also du weißt ja gar nicht, was wir für Renten kriegen im Osten. Jetzt redest du da daher von dem Geld. Ich will darüber nicht urteilen. Überhaupt nicht. Aber Gott fragt vielleicht auch nach dem wenigen, was wir kriegen. Und ich freue mich, wenn Studenten zum Beispiel sagen, von meinem BAföG, da gebe ich auch 10% für die Mission ab. Das ist voll ganz schön happig. Wenn man die Mieten bei den Studentenbuden sieht. Jesus möchte mit uns über unser Leben sprechen. Jetzt kann man sagen, Moment, ich glaube an Jesus, aber ansonsten lebe ich, wie ich will. Jesus spricht vielleicht auch mit mir mal über meinen Fahrstil. Ich bin ja viel auf deutschen Autobahnen unterwegs und der Wilde Westen, der findet momentan auf der A9 und auf der A6 und auf der A4 statt. Mit dem Gaspedal. Nicht mit dem Gewehr oder mit der Waffe. Und ich bin manchmal froh, dass ich, ja gut, Promission steht schon hinten drauf, aber wenn ich jetzt einen Fisch oder noch einen deutlicheren Spruch hätte und bei der Autobahnraststätte halten würde, den ich vorher da... Jesus sagt, und? Was machst denn du da eigentlich? Was sprichst denn du da? Was hast du für Gedanken? Darf ich mit dir mal darüber reden? Wie gehst du mit deinen Mitarbeitern um? Wie gehst du mit deiner Frau um? Kommt ein Mann in die Seelsorge zu einem Eheberater und sagt, Herr, sowieso, ich bete ja schon lang, dass unsere Ehe besser wird. Es tut sie nichts. Sagt der Eheberater, naja, sagen Sie halt einmal, wo hakt es denn? Sagt er, naja, ich bin Abteilungsleiter in meiner Firma. Wenn ich meinen Mitarbeitern einen Befehl gebe, dann machen die das. Meine Frau, die macht es nicht. Darauf der Seelsorger, Sie sollten einmal mit Ihrer Frau anders reden als mit Ihren Untergebenen. Versuchen Sie es mal. Und dann hat er gebetet, Herr, gib mir ein besseres Gespräch mit meiner Frau. Darf Jesus danach fragen? Und umgekehrt gilt es ja für die Ehefrauen auch, die unter uns sitzen. Wie gehen wir da um, wenn der Mann von der Arbeit nach Hause kommt und die Frau steht in der Tür? Bring erst einmal den Ascher runter und ansonsten die Straße hast du auch noch nicht gekehrt und das Auto muss auch mal zum TÜV. Und der Mann ist fertig von der Arbeit. Und Jesus sagt, du, rede mal mit deinem Mann, wenn er von der Arbeit kommt, ein bisschen anders. Das würde eure Ehe beleben. Ich spreche aus dem Nähkästchen. Also das Wort Gottes hat immer konkrete Auswirkungen. Darf Jesus da ran? Wir sind ja unter uns. Sehr konkret. Aber das Leben spricht ja dann. Und wir können nach und nach unsere Räume verschließen oder wir können sie öffnen. Das tut manchmal auch weh. weil es Situationen gibt oder Dinge gibt, an denen ich hänge, die mein Schema, mein Denkschema prägen, dass ich immer der Größte sein muss, dass ich mich gerne mit anderen vergleiche. Darf Jesus da bei Ihnen hineinkommen? Es geht ja darum, dass wir Fouls vermeiden. Und meistens geht es ja bei uns los, weil wir dann so reagieren, dass wir manchmal davor stehen und sagen, das kann doch nicht wahr sein, warum habe ich jetzt das so gemacht? Und Jesus will mich da verändern. Wir können es nie vermeiden, komplett. Habe ich von Anfang an gesagt. Aber das Wort Gottes möchte uns immer mehr hinziehen in sein Denken, zu Jesus hin, der die Fülle ist. Und deshalb nehmt euch vor denen in Acht, in Vers 8, die euch mit leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen es sich alles nur um Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Und was herrschen denn für Prinzipien in dieser Welt? Erst komm ich und dann komm ich, pausenlos geht es um mich. Erst komm ich und dann kommt gar nichts und dann kommt der große Misthaufen, dann kommen erst die anderen. Daran krankt doch so vieles. Oder hast du Geld, dann bist du wer. Leiste was, dann bist du was. Bist du schön, dann bist du wer. Und so weiter und so fort. Was prägt denn unser Denkschema? Und wir merken es ja jetzt, in der Corona-Zeit sind wir ja mal ein bisschen runtergeholt worden, denke ich alle, dass da gewisse Maßstäbe nochmal ins Wanken kommen und zu prüfen sind und plötzlich mal aufeinander sogar Rücksicht nehmen muss und achten muss und sagen, ist dir das recht, dass wir uns jetzt heute Abend überhaupt die Hand geben? Ich gehöre ja auch zu den Risikogruppen. Ich komme ja aus dem Hotspot Bayern, ne? Und da muss man ja aufpassen. Geht man mit Rücksicht da um? Also, wir merken, dieses Schema dieser Welt, es ist so stark da drin. Lasst euch da bitte nicht beherrschen davon, sondern lasst euch von Christus prägen und seinem Wort. Segnet, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch beleidigen. Da kommt ja der Lackmustest unseres Christseins. Kriegen wir das hin? Das können wir nicht aus eigener Kraft schaffen. Aber wenn er uns seine Liebe gibt, wenn er uns seine Kraft schenkt, dann können wir es. Lasst euch nicht einfangen von irgendwelchen Schemen dieser Welt. Und es wird ja so schnell gemacht, dass Menschen eingeordnet werden in eine Schublade. Ich denke nur an das Zappel-Philipp-Syndrom. Mir hat ein Grundschullehrer gesagt, die Hälfte der Jungs, die da sogenanntes ADS-Syndrom oder Symptom dort diagnostiziert bekommen, der ist schon 30 Jahre Grundschullehrer. Der sagt, die sind keine ADS-Leute, die haben einfach nur zu wenig Bewegung. Die haben einfach nur zu wenig Bewegung. Die müssten da mal raus, die Eltern müssten mal raus auf den Bolzplatz oder irgendwo hin. Und das machen sie nicht, die hocken dann vorm Computer die ganze Zeit. Und was ist es, wenn ein Mensch vielleicht dann als gestört behandelt wird, dabei aber wunderbare Dinge hervorbringt, und Leute sagen, Mensch, das ist einfach nur ein kreatives Chaos, was sich bei dem ereignet. Was sind nicht schon für Erfinder daraus hervorgegangen? Thomas Alva Edison, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ich habe es erzählt am Sonntag, aber da gibt es noch eine Geschichte zu ihm, dass er von der Schule verwiesen worden ist. Er musste den Brief nach Hause nehmen und seine Mutter hat den Brief aber nicht richtig ihm verlesen, sondern hat gesagt, die Schule meint, du bist so ein Genie, dass du eigentlich dann nicht mehr rein musst. Nach dem Tod seiner Mutter bekam Edison diesen Brief in die Hand. Und da stand von der Schulleitung drin, wir können ihren Sohn nicht mehr ertragen, der ist geistig gestört. Und es kamen ihm die Tränen. Stellt euch nicht im Schema dieser Welt gleich. Und er wurde seiner Mutter noch einmal dankbar und hat dann ein Dankesbrief, ein Dankesgebet formuliert. Danke, Mama, dass du das auf dich genommen hast. Und jetzt habe ich so geniale Erfindungen gemacht. Das war ja dann ein genialer Erfinder, ein kreativer Kopf. Und die Schule sagt, das ist ein geistig gestörtes Kind. Das können wir hier nicht mehr ertragen. Das ist Gottes Schema. Das ist Gottes Weisheit. In ihm wohnt die Fülle leibhaftig und wir sind mit ihm auferstanden Verbunden mit ihm seid auch ihr beschnitten worden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, also so wie die Juden beschnitten worden sind, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Das tut weh. Manchmal tut es auch wirklich weh, wenn Gott uns da in die Mangel nimmt. Und manchmal auch wirklich bis auf den Operationstisch bringt. Ich erzähle ein persönliches Beispiel. Ich war Jugendleiter in einer Kirchengemeinde und ich hatte gedacht, ich bin unersetzlich. Bekam Gallenkoliken vor der Freizeit und der Arzt hat schon gesagt, wenn es noch schlimmer wird, dann tun sie so ein Zäpfchen rein, so ein Schmerzzäpfchen, das hilft dann schon. Und bin dann auf dieses Wochenende gefahren, es ging wieder los, die Kolik kam, ich Zäpfchen rein, zeitlang war Ruhe, ging wieder los. Dann sagt der Arzt, hat mir dann schon gesagt, wenn das nicht hilft, im Nürnberger Klinikum, da haben wir, da können es auch kommen, da haben wir so einen Ambulantendienst, da hängen wir sie an den Tropfer hin. Ich meine Frau angerufen, habe eine gute Frau, habe gesagt, kannst du mich abholen? Ich muss da ins Krankenhaus, ein Stündle am Tropfer, ich habe mit den Ärzten schon gesprochen, alles kein Problem. Ich an dem Tropfer, es wurde besser. Meine Frau wieder angerufen, kannst du mich wieder zur Freizeit bringen? Klammer auf, Klammer zu, in Gedanken, ich bin ja unersetzlich. Ich war auf der Freizeit, es ging wieder los. Dann sagte der Arzt schon im Krankenhaus, wenn das nicht hilft, der Tropfer, dann ist am Montag die Spiegelung des Magens und am Dienstag sind die Messer gewetzt. Dann kommt die Galle raus. Also blieb mir nichts anderes übrig, als wieder einzurücken, die Mitarbeiter alleine zu lassen. Ohne mich wird es nichts. Ich musste aber einrücken ins Krankenhaus, es blieb mir nichts anderes übrig. Ich wurde operiert, die Mitarbeiter haben mich besucht. Und ich habe gefragt, wie war die Freizeit, Klammer auf, ohne dich war es bestimmt nicht so gut, Klammer zu. Das sagen doch die mir allen Ernstes, es war sehr gesegnet. Das hat gesessen. Diese Lektion vergesse ich nicht mehr. Und Jesus musste mich auf diesen Operationstisch bringen, damit ich das verstanden habe. Das ist auch sein Reden. Jesus kann manchmal ganz schön hart auch anklopfen bei mir und sagen, so, und jetzt hast du es erst begriffen. Manchmal geht es durch Lebenskrisen durch. Muss nicht immer auf dem Operationstisch landen, das gönne ich keinem von euch. Aber wenn es so ist, dass wir es nicht anders begreifen, dass wir die Reifungsschritte, die Jesus für uns vorhat, nicht anders begreifen, dann muss er auch mal zugreifen. Dann kapieren Menschen erst am Krankenbett, ich brauche dich, Herr, ich brauche deine Vergebung. Und ich bin auch ersetzlich. Es gibt auch andere, die du in deinem Volk hast. Du hältst schon weit gut aus, du. Muss ich echt ein Lob aussprechen, du. Toll. Also, das ist etwas, was immer wieder passiert, dass wir da beschnitten werden. Und dass Sünde aufgedeckt wird, damit Sünde vergeben wird. Darauf kommt es an. Das gröbste Foul ist, dass wir Sünde für uns behalten. Und dass wir es Gott nicht zutrauen, dass er uns wirklich vergibt. Und dass er uns ändert, dass er uns erneuert. Manche, die glauben ihrer Sünde mehr als seiner Gnade. Das ist ein großes Problem. Denken wir, das ist so, was ich da gemacht habe. Unmöglich, das kann mir nie mehr vergeben werden. Doch. Fass es doch. Nimm es doch. Ja, warum ist denn Jesus ans Kreuz gegangen? Bonhoeffer hat es mal so schön gesagt, für real existierende Sünder. Wir tun ja das immer nur gedanklich durchspielen und nach dem Motto, ja, Sünder, das sind die anderen. Für real existierende Sünder in der Gemeinde ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Und da gehöre ich auch dazu. Ich brauche Vergebung. Ich brauche Vergebung. Und Jesus macht ja ein paar Dinge, die er uns aufzeigt. Jetzt wollen wir nur mal an die, auch unter anderem an die Bergpredigt denken. Wer eine Frau anzieht, ihrer zu begehren, der hat schon im Herzen die Ehe gebrochen. Ihr lieben Männer, und ich schließe mich damit ein, wer von uns könnte hintreten und sagen, haha, nicht mein Problem. Herr, ich brauche dich. Ich brauche deine Vergebung. Und bei den Frauen ist es was anderes. Also die Gebote führen mich dahin. Und deshalb lasst euch, sagt Paulus dann, lasst euch bitte von niemandem das Heil absprechen. In Vers 18 geht es dann weiter, lasst euch das Heil von niemandem absprechen. Lasst euch den Siegespreis von niemandem madig machen. Ihr spielt schon Champions League mit Jesus. Und jetzt lebt doch nicht unter dem Niveau seiner Gnade. Wenn doch seine Gnade nicht nur eine Rechtsprechung ist, sondern Kraftquelle in eurem Leben und euch verändert und auch grobe Fouls ausmerzen kann und euch verändern kann, dann nehmt es doch in Anspruch. Ich bitte euch herzlich drum. Und es geht aber nur in der Seelsorge, im Gespräch, das gehört hier nicht in die Öffentlichkeit. Dazu kann man zum Gemeindepastorin, zu Mitarbeitern gehen und sagen, bitte bete für mich oder ich möchte diese Last abgeben. Und wir dürfen es immer wieder ablegen und immer wieder abgeben. Lasst euch das auch nicht von falschen Schiedsrichtern madig machen, die außen auf der Tribüne stehen, aber selber nicht mitspielen. Es gibt ja beim Fußball so 20.000 Trainer und Schiedsrichter da auf der Tribüne, aber da hat von denen noch kein einziger Mal einen Ball getroffen. Aber die wissen alles besser. Nein, es geht darum, dass Jesus uns einfach erneuern möchte und dass er sagt, ich habe das alles für dich getragen. Lass dir bitte von niemandem den Siegespreis absprechen. Und der Siegespreis ist, dass wir in Jesus Frieden mit Gott haben und ewiges Leben. Und dass wir Kinder Gottes sind. Ich war mal neben einem Theologieprofessor gesessen bei einer Beerdigung und ich habe ihn dann angesprochen, habe gesagt, Sie sind doch der Professor sowieso. Der hat übrigens den Teich Bethesda ausgegraben in Jerusalem, also eine Koryphäe. Und dann fragt er mich, und wer sind Sie? Da sage ich, naja, ich bin der Matthias Rapsch und bin bloß CVM-Sekretär. Das war ich damals, CVM-Jugendwart. Dann klopft er mir auf der Schulter und sagt, ich bin der August und du bist der Matthias. Und wir beide sind Kinder des Höchsten. Etwas Größeres gibt es nicht. Das sagt er mir bei der Beerdigungsfeier. Wir sind Kinder des Höchsten. Etwas Größeres gibt es nicht. Ob ich Professor bin und du bloß Lumper, der CVM-Sekretär, spielt überhaupt keine Rolle. Wir sind Kinder des Höchsten. Das ist unser Adelstitel. Mensch, Königskinder, lasst uns bitte so als Königskinder auch leben. Und eben nicht unterm Teppich durchkriechen, sondern sagen, Jesus, der ist es, der mein Leben verändert hat. Und das ist ein Christusbewusstsein. So wie mal einer den Vers übersetzt hat, wir rühmen uns der Gnade Christi, dann hat er gefragt, die Jugendlichen, wie würdet denn ihr das sagen, wir rühmen uns der Gnade Christi? Und da sagt ein Junge, wir geben an mit Jesus. Wir geben an mit Jesus. Mensch, mit Jesus kann ich nicht genug angeben. Mit mir nicht, aber mit Jesus. Und so wollen wir als Christen zusammen leben, angeben mit Jesus. Und vielleicht fangen Sie morgen mal an, vielleicht fragt Ihre Nachbarin, wie war es denn gestern bei dem Bibelabend, da kann man da noch einmal hin, dass sie sagen, Mensch, da geht es um den Jesus und ich habe das in meinem Leben erfahren und wenn du, vielleicht willst du mal mit, hör das mal an. Ich kann mich gut erinnern, vor 3,5 Jahren war hier ein Seniorennachmittag. Da war eine Frau vor der Tür gestanden. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt. Aber ich kann mich noch erinnern, ich kam rechtzeitig da an. Sie war vor der Tür gestanden und sagte, ich weiß gar nicht, ob ich da rein soll. Ich war noch nie in dem Kirchsaal hier. Da sage ich, ja, ich auch noch nicht. Da sind wir schon zu zweit. Meine, Sie gingen mit mir da, nein, ich bin ja auch fremd hier. Das hören Sie schon an meiner Aussprache, dass ich hier nicht geboren bin. Ach ja, gehen wir rein. Und die Kaffeetafel war schon wunderhergerichtet. Es ging um den Psalm 23. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und ihr gefiel so gut, ich weiß nicht, ob sie es dir gesagt hat, ich komme wieder. Mensch, das ist doch schon was. Das ist noch nicht die ganze Miete. Aber wenn nur einer sagt, ich komme wieder, ich will mehr von diesem Jesus hören und von dem, was euch als Christen bewegt, dann wäre schon viel geschehen. Und drum, ich möchte schließen mit einem Zitat von Martin Luther aus der Kirchenpostille 1522. Das Hauptstück und der Grund des Evangeliums ist, dass du Christus aufnehmest und erkennest als eine Gabe und ein Geschenk, das dir von Gott gegeben und dein eigen sei. Das ist das große Feuer der Liebe Gottes zu uns. Davon wird das Herz und das Gewissen froh, gewiss und zufrieden. Das heißt den christlichen Glauben gepredigt. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du ja in diese Welt gekommen bist und in unser Leben. Es gibt so viele Verletzungen, die andere uns zugefügt haben, aber die wir auch anderen zugefügt haben. Danke, dass du alle diese groben Fouls auf dich genommen hast und hast sie hinaufgetragen ans Kreuz auf Golgatha und möchtest uns gerne vergeben und erneuern Tag für Tag. Wir wollen deiner Gnade mehr zutrauen, auch in unserem Leben, dass du uns Stück für Stück veränderst und dass wir ein gutes Zusammenspiel auch in der Gemeinde erleben und dass du die Blutgrätschen in unserem Leben verringerst und dass wir so leben, wie du es möchtest, Herr. Dass wir uns immer mehr hineinziehen lassen in dein Bild und dir nachfolgen in allen Stücken und hinwachsen zu dir, dem Haupt der Gemeinde. Dich loben und preisen wir und beten dich an. Amen.